Polizei, vor Verdruss und Schererei. Wenn ein Räuber überrascht wird und das Weglaufen vergisst, ja, wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Oder sagen wir, ein Student geht spazieren vorm Parlament. Ja, was denkt sich der dabei? Schützen wir die Polizei. Denn für Studenten haben wir ja sowieso nie Platz. Die sollen doch erst was lernen, vorher sind sie für die Katz. Und wenn sie protestieren, wer beschützt die Polizei? Ja, was ist schon ein Revolver und ein Knüppel oder zwei? Statt der Funkstreifwagen Panzer. Wer drin sitzt, kann zwar nicht sehen, doch es kann ihm nichts geschehen. Außerdem an jeder Ecke zwei Kanonen für die Leute. Sie werden sehen, wie sich ihr Schutzmann drüber freut. Drauf und dran gehen wir's an, schützen jeden Mann, schützen wir die Polizei. Sie wäre längst schon an der Reihe. Manchmal kann man sie bestechen und ich weiß ja, das ist trist. Doch wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Und wer schützt ihn vor dem Schmerz, wenn er pfeift und keiner hört's? Oh, wir schützen jedes Tier, schützen Steuerhinterzieher, schützen Volksdemokratien, schützen Schützenkompanien. Jeden Tag sind wir beim Schützen frisch dabei, schützen auch die Polizei.
Ja, das ist der gute alte Kreisler mit seiner Wiener Kaffeehausmusik. Aber zurück zu Manfred, der ja auch viel mit Hamburg zu tun hat, weil er auch mal hier in Hamburg gelebt hatte. Und wir beide, die heute hier anwesend sind, also Michael Löbig und Martin Blumtritt, wir haben ja damals mit ihm Geld und Geist, eine Schrift von Rudolf Wolfgang Müller, damals im Pferdestall, dem sozialwissenschaftlichen Fachbereich, da gelesen. Aber jetzt mal zu seinen letzten Büchern, die wir über Vorträge von ihm, in dem er das selber zusammengefasst hat, auch vorstellen werden. Der Titel des zuletzt erschienenen Buches, Das Rätsel der Macht, das einerseits die Diplomarbeit bei Johannes Agnoli und Gerhard Göhler wiedergibt, war auch ein Titel eines Vortrags, zum Thema, den wir ganz oder auszugsweise, das werden wir noch entscheiden, im Originalton Dahlmann noch zum Gehör bringen. Zusammen mit einem Gespräch und einem Anhang mit späteren Aufsätzen enthält das Buch von der Trias Die Grenzen des Existenzialismus, Das Rätsel der Macht und Die Krise der Revolutionstheorie, die beiden letzten Komplexe. Das erste Thema ist das des vorletzten Buches Freiheit und Souveränität, Kritik der Existenzphilosophie Jean-Paul Sartres. Der Saira Verlag wirbt für das letzte Buch mit dem auch im Transmitter zitierten Text von Manfred Dahlmann.
Jede Aussage, gleichgültig, ob sie als Affirmation, als Kritik oder als Negation gemeint ist, liegt ein positiver Gehalt zugrunde. Die Reflexion auf diesen, meist unbewussten Gehalt, gibt anderen erst die Möglichkeit, aber auch sich selbst, abgegebene Urteile auf ihren Wirklichkeitsgehalt hin zu überprüfen. Letzteres will nichts anderes besagen, als dass ein konsequent durchgeführter Skeptizismus sich über die eigene Positivität ebenso hinwegtäuscht wie jede Form von Partikularismus, Empirismus, wissenschaftlicher Rationalismus und auch der Positivismus à la Foucault. Darüber stolpert, und hiermit benenne ich das versteckte Problem in Foucaults Machtbegriff auf allgemeinster Ebene. dass auch noch so vereinzelte Aussagen immer auf eine in letzter Instanz positiv beschreibbare Totalität verweisen. Die weitgehende Missachtung dieses Aspekts einer jeden Reflexion, auch im Marxismus, ist der Punkt, den ich für die Entstehung der Krisen des Marxismus mitverantwortlich mache.
Ja, was heißt das? Also Krise des Marxismus, Krise der Revolutionstheorie, übrigens ein Buchtitel, eine Doktorarbeit von Stefan Breuer entstammt, eine Arbeit über Herbert Marcuse. Dann die neue Marx-Lektüre, das ist das Lesen von Marx durch Persönlichkeiten wie Hans-Georg Backhaus, Helmut Reichelt und vielen anderen mehr, die also seit 40 oder mehr als 40 Jahren mittlerweile schon Marx, vor allen Dingen auch das erste Kapitel des Kapitals, so gründlich gelesen haben, dass wir alle so langsam anfangen, es zu verstehen. Anlässlich also dieser Lektüre gab es natürlich auch Kritik und die wurde auch von Manfred Dahlmann geübt. Also diese Themenkomplexe, aber auch seine bei Agnoli eingereichte Foucault-Lektüre haben in Manfred Dahlmanns intellektueller Sozialisation eine gewisse große Rolle gespielt. Insbesondere auch die Studienzeit 1975 bis 1980 im Otto-Suhr-Institut in Berlin war davon Bedeutung. Um diejenigen, die Manfred persönlich schon gehört haben, an seine Stimme zu erinnern, hören wir erst einmal den Anfang des Gesprächs, wo die OSI, also des Otto-Suhr-Instituts, Zeit geschildert wird und über das Klima, wo man auch als Kritiker der falschen Gesellschaft etwas lernen konnte oder auch die Chance hatte, überhaupt ein Kritiker zu werden.
Sich bei Johannes Agnoli, der Erstgutachter war, und Gerhard Göhler, dem Zweitgutachter, beim Otto-Suhr-Institut eingereicht. Wie wichtig war das OSI in der damaligen Zeit noch, wo es doch gemeinhin in den 1968er und Folgejahren Hort der Linken war? Wie bedeutend war das auch für die Arbeit selbst, dass es am OSI erschien? Oder was war das OSI so?
Damals, das studiert habe ich das 74 bis 80. Und so ab 75 wurde das schon so langsam umgebaut in eine Verwaltungshochschule, was es heute jetzt aber ist. Also davor, in den 60er und 70er Jahren, hat es den Ruf, die Kaderschmiede des SDS zu sein. Also,
aber wer war das so?
Ja, Altvater von mir, so Altvater, Karl Ritzke, Wolf-Dieter Nahr. Also es gab einen ziemlich großen Mittelbau, so nannte man das. Also von Dozenten, die eben alle irgendwie was mit dem sozialistischen Büro in Offenbach zu tun hatten. Das kann man sagen. Heute du die Koda mit der Propler. Also in diesem Umfeld haben die sich bewegt.
Und man bot den Leuten Raum in Berlin zu lernen zumindest.
Ja, das hat sich da aus irgendwelchen. Also dieses OSI war von der FU ziemlich unabhängig. Finanziell weiß ich natürlich nicht, wie das war. Aber von der Organisationsstruktur konnte man am OSI direkt studieren und brauchte keine anderen Sachen in der FU. Mit der FU hatte man im Grunde gar nichts zu tun. Das war ein eigener Fachbereich, praktisch eine eigene Uni für sich, an der eben Demokratie und Verfassung und Recht und so weiter gelehrt werden sollte, mit dem Ziel, Ende des Zweiten Weltkriegs, also im Aufbau also von West-Berlin durch die Amerikaner, den in Deutschland Politologen heranzuziehen, die tendenziell perspektivisch die Juristen in der Politik ersetzen, in der Verwaltung ersetzen. Also grob gesagt lief das da immer rum, also die Amerikaner haben damit versucht, den deutschen Demokratie beizubringen.
Was aber so nicht ganz geklappt hat.
Nein, das hat nicht ganz geklappt, aber ja, nee, es war, was heißt nicht ganz geklappt?
Die Leute haben keine Anstellung jetzt im Verwaltungs...
Nee, das hat überhaupt nicht geklappt.
So weiter von Juristen
durchsetzt. Ja, ja, da ist kein einziger Jurist ersetzt worden. In dem Sinne nicht, aber vom Aufbau her war das natürlich schon eine tolle Sache. Es gab so vier Fachbereiche, Ideengeschichte hieß der eine, da könnte man praktisch gesamte Philosophie durchgehen. Es gab Geschichte, also der Nationalsozialismus wurde nicht unter den Tisch gekehrt. Antisemitismus schon ein bisschen, aber auch, nee, nicht ganz. Also ich habe da auch mal was über Burschenschaften gemacht, inwiefern die antisemitisch waren oder so. Es gab eben, auch so beim Altvater hat man es gelernt, den Jahresbericht dieser Sachverständigen, des Sachverständigenrats zu lesen und darüber dann so Sachen mitgekriegt, das Bruttosozialprodukt heißt und dieser Kram. Vier Fachbereiche. Die Professoren waren so ein bisschen so aufgeteilt, da gab es vielleicht ein Drittel Linke, ein Drittel Liberale, ein Drittel Rechte. Aber es gab nicht viele, so vielleicht 15, 20. So von einer der Johannes Angeli war.
Wie kam der da hin?
Weil ich wusste, er hat er selber nicht. er hat sich selber gewundert. Also, er hat irgendeine Dissertation geschrieben. Über den Fetscher. Also, Jürgen Fetscher hat
ihn. In Frankfurter.
Ja, der hat ihm das irgendwie untergebracht.
Fetscher selbst hat noch bei Adorno studiert auch, oder?
Ja, ja. Aber das war dann hinterher zu, der Angeli hat in Krippendorf noch irgendwie untergekriegt. Aber in die Professorenschaft, das war für Linke praktisch auch linke Nachwuchs, da war das zu.
Ich glaube, Stefan hat das mal genannt, dass es damals noch den Lehrfeind im Staatsfeind auf dem Lehrstuhl gab.
Ja, nee, das war so eine gängige. Aber er war praktisch der Einzige, nicht der Linken, also der Altvater war ja auch ziemlich links, oder der Nahe, wir hatten halt eine Professur, waren da so weit, also was die Studiensituation anbelangt, war das einfach genial, also man konnte also da wirklich. Das war ein ganz dickes Vorlesungsverzeichnis, was wirklich alles abdeckte, was in der Linken diskutiert wurde, an politischen Themen.
Und dementsprechend haben sich dann auch solche Leute dort eingeschrieben?
Ja, es waren so 3000 Studenten mit eigenem Gebäude, mit eigener Mensa und was weiß ich, mit eigener Bibliothek. Man brauchte man.
Ja, in dem Zug gab es dann auch die Beschäftigung, ursprünglich davon, das hast du mal erzählt, von Anjoli angekündigtes Lukacs-Seminar zur Geschichte
und Klassenbewusstsein. Das war jetzt mein persönliches Ding, was zu meiner Biografie gehört. Der Johannes hat praktisch. Der war im Klassenkämpfer, der hat versucht, Klassenkämpfer und Bildungsbürger zugleich zu sein. Das mit dieser Rolle lief er auch überall rum und sagte, also Wir müssen, also der, beim Anjuli konnte man eben den deutschen Idealismus machen, aber er hat meist Vorlesungen gehalten und Seminare fand er nicht ganz so gut. Aber der hat dann mal ein Seminar angeboten über Lukács, das war irgendwie klar, dass eben Lukács für diese undogmatische Linke irgendwie die zentrale Rolle spielt, also auch was Krise des Marxismus benutzt, der das damals ziemlich in
aber auch dann auch noch
Karl Korsch oder solche Leute aus den 20er Jahren, 30er Jahren. Also das wurde dort alles abgehandelt, da, also in Vorlesungen, Seminaren oder Arbeitskreisen, wie auch immer. Also,
was heute undenkbar ist.
Nee, das also. Ist eben, das ganze Vorlesungsverzeichnis bestand aus praktisch nur aus solchen Themen. Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich gedacht, das gibt's gar nicht. Du konntest praktisch alle Themen, die irgendwie in der Linie diskutiert wurden, ja, natürlich auch Raff und was weiß ich. Bis hin aber dann auch zu Max Weber, Luhmann, empirische Sozialforschung und eben auch Verwaltung, klar. Konntest du da wirklich alles durchgehen und aber eben dieses Lukács-Seminar war für mich persönlich eben so eine Bereicherung, weil das lief so ab, dass 20, 25 Studis, also es war eher so ein Doktor, sogar ein Doktorandenseminar, obwohl ich noch, ich hatte da noch kein Diplom, wo der Lukács völlig auseinandergenommen werden sollte, auch über mehrere Semester hinweg, je nachdem wie es geht. Und Anjuli wurde der war nur 3-4 Mal da wurde er krank. Und da haben wir zu 16, 17 Leuten 2 Semester alleine dann den Lukács durch. Also wirklich durchgegangen. So was konnte man da auch machen. Und das war eben. Ja, es war. Um jetzt mit, ja, das war jetzt eben auf einem intellektuellen Niveau, ja, was einfach der Sache entsprach. Also auch die Leute, die da waren, mit denen man da diskutiert haben, die sind alle freiwillig jede Woche 2-mal dahin gegangen, 2, 1 Jahr lang, haben Arbeiten geschrieben, um diesen Lukács verstehen, auseinanderzunehmen und also wirklich richtig zu arbeiten. Also richtig.
Ja, da gibt es keine Punkte wie heute.
Nee, nee.
Es gab auch danach keinen Job.
Nee, das Damoklesschwert ging natürlich überall und die gesamte Professorenschaft oder was weiß ich, die hat das immer wieder aufgeschoben, also die Berufsperspektive. Also wenn du von Musik kamst, hattest du keine Berufsperspektive. Und deswegen auch der Versuch, das umzubauen in eine Verwaltungshochschule, das fing so 75 an, wo dann praktisch immer mehr zu Verwaltung, kommunale Selbstverwaltung und also dieses, wo dann wirklich das mal wieder versucht wurde, statt Juristen auch Politologen in die Verwaltung, in die offizielle, in die Exekutive reinzubringen. Hat im Grunde, weiß nicht, mittlerweile hat das wohl auch geklappt, also ich bin mir nicht. Oder?
Ich habe eben noch nachgelesen, spätestens seit den Nullerjahren, als mit dem Bologna-Prozess, wurde das Otto-Suhr-Institut dann tatsächlich zu einem Verwaltungsapparat und bildet heute Verwaltungsfachkräfte, Fachangestellte aus.
Ich weiß nicht, ob das mittlerweile überhaupt noch selbstständig ist oder direkt.
Nee, das ist direkt.
Das ist mittlerweile ganz in die Uni eingegliedert.
Genau, in die FU.
In die FU eingegliedert zu dem anderen. Also alles was es an OSI gab, gab es an der Uni nochmal. Also an OSI konntest du Soziologie machen, Philosophie, Ökonomie, Politik und das konntest du in den anderen Fachbereichen auch. Überall gab es Fachbereiche, wo du das auch machen könntest. Da gab es eben auch so dieser Rabel oder so, der war zum Beispiel bei den Soziologen. Und der hat da seine Kapitalkurse gemacht.
Das ist sehr, sehr konzentriert auf Berlin damals aber auch schon.
Ja, ja.
Nach Frankfurt wahrscheinlich dann. Dass es ein Ende gefunden hat. Und für die Linke, mein Habermas war dann noch in den 70er Jahren dort.
Ja, aber der Habermas war halt durchweg Feindbild oder so. Also kritischer Theorie hat man sich, war wenig, aber man kann jetzt nicht sagen, dass das unter den Tisch fiel. Aber es waren weniger, also zum Beispiel beim Nahe oder so, war immer, also da gab es zum Beispiel Theoriebegriffe und dann war eben die kritische Theorie 1, Luhmann, Systemtheorie, zweite Handlungstheorie. Und so kam man immer auch ein bisschen in Kontakt mit der kritischen Theorie, aber dass da jemand wirklich, also auch Anneli hat nie richtig kritische Theorie gemacht. Der hat eher.
Das war das operaistisch
angehaucht. Operaistisch angehaucht, ja. Hat versucht, den Leuten zu verstehen, also verständlich zu machen, was da in Turin, bei Fiat und was weiß ich abgeht. Und wie man mit Arbeitern sprechen muss.
Die KPI war da noch nicht ganz stillgelegt.
Das war der historische Kompromiss, der damals versucht wurde. Das war völlig links von dieser KPI. Alles, was links davon war.
Also die Autonomie.
Ja, ja. Also er hat da auch dann eine Zeitschrift rausgegeben. In Zusammenarbeit mit Negri. Also das Verhältnis zu Negri war immer ein bisschen, da habe ich nicht ganz durchgeblickt.
Ja, der findet dann auch sehr prominente Stellung in deiner Arbeit.
Ja, ja, weil er eingeknastet wurde. Ja, ja, gut, dann jetzt sind wir bei der Arbeit, das war eben mal. Das war klar. Also ich hatte zwar Negri gelesen, die wilde Anomalie, wo den Versuch, den Spinoza zu interpretieren. Irgendwie war das alles, also nicht so mein Ding, was da der Negri von sich gegeben hat, aber in der Diplomarbeit habe ich halt so eine Solidaritätsadresse abgegeben, indem ich oben immer über jedes Kapitel ein Motto von Negri drüber geschrieben habe. Ohne jetzt darauf einzugehen, da ist vieles, also widerspricht dem, was ich da unten drunter schreibe. Also über Subjektivismus, den eben der Herr Negri herzieht, der wüsste gar nicht, was das ist. Aber ja, solche Sachen konnte man sich da erlauben. Ne? Ja, und dann eben auch, ja, was da eben mit reingehört, ist, womit ich den Agnoli ziemlich auf die Palme gebracht habe, war, dass ich ganz bewusst etwas versucht habe, gegen die Ablehnung des Katalogisierens zu machen.
Ja, das war aus dem Gespräch. Wir haben das auch in der Buchfassung hier, aber wir werden das... Wenn es nötig ist, mal werden wir da auch noch was draus zitieren, aber dann nicht immer zum Hör bringen. Die Tonbandfassung ist ja etwas länger als das, was dann abgedruckt wurde. Und das wurde ein bisschen gestrafft und so, wie das für eine Buchpublikation ja notwendig ist. Das waren also die Anfänge. Die, wer es vertiefen will, auch noch in überarbeiteter Form, also im Buch weiterlesen kann. Aber wir wollen ja jetzt noch mehr von Manfred Dahmann hören zur Problematik von Sartres Freiheitsbegriff. Und weil wir hier in Hamburg sind, müssen wir natürlich auf die Ereignisse eingehen, die auch letztlich zu dem Buch geführt haben. Aber hier geht es um Politik und Da müssen wir natürlich noch was über Politiker sagen.
Ja, die Welt ist eine Ansammlung von komischen Tieren, die sich an das Leben klammern und nur selten amüsieren. Um gleich alle zu beschreiben, fehlt die Zeit hier momentan. Und so führe ich nur einige als Beispiel an. Ja, ein Dramatiker ist ein Stückeschreiber und ein Fanatiker ist ein Übertreiber und ein Botaniker ist ein Blumengießer und ein Romantiker ist ein Frauengenießer. Ein Philharmoniker ist ein Staatsmusiker, der Pension kriegt, wenn er nicht mehr gut gefällt. Aber was für Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt? Aber was für Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt? Die Amerikaner sind die Haupttouristen, die Lilliputaner sind die Zwergkopisten und der Persianer ist der Abgewetzte und der Mohikaner ist der Allerletzte. Ein Alkoholiker ist ein Exzentriker, der sich selber seines Lebensglücks beraubt. Aber was für Ticker ist ein Politiker? Ist er wirklich so vonnöten, wie er glaubt? Aber was für Ticker ist ein Politiker? Ist er wirklich so vonnöten, wie er glaubt? Man braucht Kesselflicker und Autobuslenker, Elektrotechniker und Serviettenschwenker. Vor Gericht braucht jeder einen Verteidiger. Dieser Verteidiger ist Akademiker. Ich bin kein Zyniker und kein Polemiker. Ich verehre diese Leute wirklich sehr. Aber was für Ticker ist ein Politiker? Eines Tages gibt's den sicherlich nicht mehr. Aber was für Ticker ist ein Politiker? Eines Tages gibt's den sicherlich nicht mehr.
Ja, das hätte Manfred jetzt auch gefallen, wenn er das gehört hätte. Nicht? Es geht ja auch um die Abschaffung der Politik, aber dennoch waren wir in der Zeit, bevor das Buch entstand, hier mit politischen Dingen in Hamburg beschäftigt. Nicht? Also und das führt uns dann auch hin zur Problematik von Sartres Freiheitsbegriff, wie Manfred ihn darstellte. Nun ist das also Sartre-Buch aus einer anderen Situation heraus entstanden. Ihm ging also pseudopolitische, die sich für politisch hielten, Aktionen voraus, die, und da wären wir am Ort Hamburg, in der Brigittenstraße stattgefunden hatten. Namentlich in dem B-Movie-Kino, das zufällig neben der B5, also der Brigittenstraße 5, stattfindet. Der Film Claude Lanzmanns, also Pourquoi Israel, also Warum Israel, dessen Filmtitel keine Frage ist, sondern eine Antwort, wurde von, und ohne einen Totalitarismus zu beanspruchen, wird das Wort verwendet, roten Nazis verhindert. Diese Aktion wurde folgenreich für die israel-solidarischen und ideologiekritischen linken oder linksliberalen Bürgerbewegung, die zu Recht den Mob, der den Film eines Autoren aus dem Umfeld Jean-Paul Sartres und Simone Beauvoir, die sind also Herausgeber der von Sartre gegründeten Zeitschrift Latin Modern, hindern wollten, die Aufführung des Films zu sabotieren. Dass der Autor vor allem bekannt ist wegen seines Films Shoah, ist ein weiterer Grund, dies damals für einen Skandal zu halten. Dabei hat er leider in Hamburg die Linke versagt. Aber was hat das jetzt mit Manfred Dahlmann zu tun? Ein Blick in sein Buch belehrt bereits über die Entstehungsgeschichte seiner Sartre-Arbeit. Denn eine Reihe von Sartre-Artikeln, aus denen dann schließlich das Buch hervorgegangen war, hatte als Anlass einen Artikel Ingo Elbes über die Tauglichkeit des Existenzialismus für eine Antisemitismuskritik, derselbe auf eine scharfsinnige Kritik Tjark Kunstreichs auf die Hamburger Ereignisse, von denen jetzt gerade die Rede war, reagiert hatte. Tjark Kunstreich schrieb einen Artikel in Prodomo 13 mit dem Titel »Mit Israel-Kritik gegen Antizionismus«. Der bewusst als Oxymoron gewählt wurde, nicht? Der allerdings gerade von der sprachlichen Form her, ein Fundament in der Sache hatte. Allerdings war es nicht nur ein Widerspruch in der Israel-solidarischen Linken in Hamburg, sondern in der Folge der Kritik und Gegenkritiken ergab sich eine Situation der Spaltung, die sei es bedauerlich war und sei es durchaus eine inhaltliche, unvermeidliche Notwendigkeit darstellte. Es ist ja tatsächlich so, dass dieselben Gesellinnen, die damals auf der Seite des Mobs waren, bis heute versuchen, Veranstaltungen von israelisch-solidarischen, antisemitismuskritischen Veranstaltungen zu sabotieren. Heute übrigens zunehmend mit Unterstellungen, primitiven Lügen, die durch ständige Wiederholung dann für wahr gehalten werden. Manchmal werden sogar Veranstaltungen durch gewalttätige Aktionen gestört. Das haben wir ja in den letzten 10, 15 Jahren ja immer wieder erlebt. Kleinreden der Aktion des Mobs wie auch übertriebene Darstellungen hielten sich die Waage. Tjerk Kunstreich traf dies in seinem Artikel.
Als am 25. Oktober 2009 rote Nazis die Aufführung von Claude Lanzmanns Film »Warum Israel« verhinderten, wurde zunächst sowohl von den Veranstaltern als auch von Seiten der Verhinderer versucht, den Vorfall kleinzureden. Laiendarsteller schlagen sich durch, war die erste Stellungnahme der Gruppe Kritikmaximierung überschrieben, indem man sich nicht traute, die Antisemiten von der B5 als solche zu bezeichnen. Die Betreiber des Kinos B-Movie beklagten sich über Zensur und die Antisemiten bestritten Gewalttätigkeiten und Beschimpfungen. Erst als Claude Lanzmann selbst davon erfuhr und die Verhinderung als antisemitischen Skandal bezeichnete, entstand ein Sachzwang zum Handeln. Darin und in nichts anderem liegt der Skandal, der sich in der Demonstration vom 13. Dezember dokumentierte. Denn was geliefert wurde, waren Erklärungen und Rationalisierungen, Verniedlichungen und Verharmlosungen von Seiten der antiimperialistischen Judenfeinde ebenso wie von Seiten ihrer linken Kritiker. Auf beiden Seiten bestand ein Rechtfertigungsnotstand. Die einen mussten ihr antisemitisch motiviertes Vorgehen nach politischer Aktion aussehen lassen. Die anderen mussten sich vom Geruch befreien, diese Rowdies allzu lange toleriert zu haben. Der Skandal von Hamburg besteht weder in der antisemitischen Aktion, schließlich weiß man, um was für Leute es sich handelt, noch in einer ungenügenden Kritik, sondern vielmehr darin, dass diese Kritik nicht ohne Nötigung zustande kam. In Hamburg reagiert man stets hanseatisch indigniert, wenn etwas Unvorhergesehenes den Gang der Geschäfte stört. Ohne den Vorfall wäre in der reibungslosen Koexistenz einer diversifizierten Großstadtlinken alles weitergegangen wie gehabt. Die Demonstration vom 13. Dezember stellt den Versuch dar, den vorherigen Zustand wiederherzustellen. Dieser Versuch scheiterte nicht nur, weil die Demonstration gemessen am Aufwand und an der medialen Präsenz dank des Boykotts der Hamburger Linken ein grandioser Misserfolg war, sondern weil ihr Veranstalter das Bündnis gegen Hamburger Unzumutbarkeiten gar nicht begriffen hatte, um was es geht. Dabei wäre es einfach gewesen. Die Hamburger Antisemiten haben, bewusst oder nicht, warum diese Unterscheidung beim Antisemiten keine Rolle spielt, dazu später mehr, weder zufällig diesen Film dieses Autors verhindert, noch sich zufällig als israelischer Checkpoint inszeniert. Sie haben als Antisemiten einen Film angegriffen, dessen Sujet jüdische Subjektivität ist, die sich nicht über die Shoah, sondern über den Widerstand definiert. Weil es die Logik des Antizionismus ist, Israelis mit Nazis gleichzusetzen, war ihr israelischer Checkpoint eigentlich eine Rampe der SS. In dieser von ihnen selbst hergestellten Identifizierung konnten sie endlich selbst zu Aggressoren werden, die ihre Scholle gegen eingebildete Juden verteidigen. Statt dies zu benennen, finden sich in den Beiträgen der Kritiker das ganze Elend der linken Antisemitismus-Theorie wieder.
Das war das Urteil von Tjerk Kunstreich, aber es geht dann gleich nochmal ein bisschen weiter. Der Artikel von Kunstreich wollte auch Sartre stark machen, was er heute wohl anders nuancieren würde, aber hieran knüpfte dann die Kritik von Ingo Elbe an. Und diesen Kontext wäre wohl damals Arbeit nie so geschrieben worden, wie sie es wurde. Aber hören wir uns an, was Ingo Elbe in Bezug auf Tjerk Kunstreich formuliert, in der auch der Mangel, der sich bei dem sonst sehr verdienstvollen Moshe Poston findet, der zu den Demoreden einen Beitrag leistete, damit das, was Elbe sagt, verständlich ist. Noch ein Ausschnitt aus dem Beitrag von Kunstreich vorab.
Das Problem ist aber weniger die Realpolitik an sich, sondern die darin sich entfaltende Objektivierung des Juden. Indem man von der europäischen Politik mit Verweis auf die Geschichte der Vernichtung und der Kollaboration fordert, man möge Israel schützen, wird Israel nicht etwa verteidigt, sondern zum bedürftigen Opfer erklärt. Es ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied, der zwischen einer Kritik der europäischen Politik und dem Erheben von Forderungen besteht. Und dieser besteht nicht einmal darin, dass die Forderungen richtig oder falsch sein mögen, sondern im Verhältnis zur jüdischen Sache selbst, die schon immer ein Problem der Antisemitismuskritik der deutschen Linken dargestellt hat, weil ihr Objekt stets der Jude war und nie der Antisemit. Dazu haben nicht zuletzt Theoretiker wie Hannah Arendt und Moshe Poston beigetragen, die je auf ihre Art immer ein gegenseitiges, einander bedingendes Verhältnis von Judentum und Antisemitismus behaupten. Bei Moshe Poston ist es die Fetischisierung des Abstrakten im konkreten Juden, wie sie bei Stefan Kriegert auftaucht und zum Standard linke Antisemitismus-Theorie gehört. Bei Hannah Arendt ist es die Kritik des Partikularismus der Juden, wie sie sich in den Formulierungen vom Übergangscharakter des jüdischen Staates bis zur Revolution wiederfindet. Beiden ist die Notwendigkeit der Israelkritik eingeschrieben, weil sie zutiefst der Überzeugung sind, dass der Zionismus, auch wenn er als negative Notwendigkeit nach Auschwitz anerkannt wird, eine Weigerung der Juden gegenüber Assimilation und Universalismus beziehungsweise gegenüber der Weltrevolution darstellt. Bei Arendt vermittelt sich dies in der Verachtung für die Opfer, die letztlich selbst schuld seien, etwa wenn sie in Eichmann in Jerusalem die Judenrede denunziert und Leo Beck als jüdischen Führer bezeichnet, oder wenn sie in den Elementen und Ursprüngen totale Herrschaft feststellt, dass, Zitat Arendt, die Geschichte des Antisemitismus sich so wenig wie die Geschichte des Judenhasses herauslösen lässt aus der langen und verwickelten Geschichte der Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden.
Ja, und nun zur Replik von Ingo Elbe.
Wird man zum Antisemiten oder macht man sich dazu? Die von Tjerk Kunstreich in der letzten Ausgabe der Prodomo formulierte Gegenüberstellung von Arendt, Poston auf der einen und Sartre auf der anderen Seite scheint sich an diese Alternative zu orientieren. Es gebe keine Determination für Judenhass. Diese sei eine Deutungsleistung von dafür verantwortlichen Subjekten. Es ist Kunstreich zu danken, dass er die Bedeutung Sartres für eine kritische Antisemitismusanalyse hervorgehoben hat. Denn merkwürdigerweise führen Sartres Überlegungen zur Judenfrage noch immer ein Schattendasein, sowohl in der akademischen als auch in der im engeren Sinn politischen Debatte. Die akademische Ignoranz ist leicht zu erklären. Die meisten Philosophen weigern sich, solch profane Themen wie Antisemitismus zu behandeln und geben diese Tätigkeit an die empirischen Wissenschaften ab. Diese wiederum, allen voran Historiker, aber auch Sozialpsychologen, halten Sartres Essay für zu spekulativ oder ignorieren ihn gleich vollständig. In der politischen Auseinandersetzung stören viele Sartres Aussagen über den authentischen Juden und deren prozionistische Konsequenzen. Ich möchte im Folgenden die These der Überlegungen darstellen, der Antisemitismus sei eine freie und totale Wahl und einige ihrer theoretischen Hintergründe beleuchten. Denn es ist auffällig, dass Sartres Aussage häufig zitiert, aber selten mit seinen existenzialistischen Prämissen in Verbindung gebracht wird. Dabei, so meine These, würde nämlich auffallen, dass Begriffe wie Wahl und Verantwortung sich dem, auch von Kunstreich bemühten, alltagssprachlichen Bedeutungsgehalt entziehen und sich in ihr Gegenteil verkehren. Ich werde darlegen, dass der Antisemitismus, nimmt man Sartres dezisionistische Freiheitstheorie ernst, zum blinden, unerklärlichen und unverständlichen Schicksal mutiert, die behauptete, totale Verantwortung für den unaufrichtigen Seinsmodus Antisemitismus in totale Unfreiheit und Unzurechenbarkeit umschlägt. Damit sollen keineswegs die großen Verdienste der Überlegungen geleugnet werden. Im Gegenteil werde ich versuchen zu zeigen, dass dieser Essay ein Werk des Übergangs von einer vermeintlich konkreten, tatsächlich aber schlecht abstrakten existenzial-ontologischen Betrachtung des Subjekts zu einer stärker gesellschaftstheoretisch orientierten Analyse der Freiheit in Situation darstellt.
Manfred Dahmann stellt die Kritik des von etwa Marcuse und Adorno als steil kritisierten Freiheitsbegriff in Frage, oder besser gesagt partiell in Frage. Vollständig mögen wir hier allerdings nicht zu folgen, zumal Sartre selbst ihn relativiert hätte. Ich erinnere mich noch daran, als Manfred Dahmann in einem kleinen Kreis in Hamburg seine Thesen zu Sartre vorstellte. Da hatte ich die teilweise Zurücknahme Sartres erwähnt, wobei speziell diese Dahmann gar nicht bekannt war, um noch die spätere Korrektur des Begriffs der Freiheit einbeziehen zu können. Ich lese hier nochmal die Passage selbst vor. Als ich unlängst, schreibt also Sartre, mein Vorwort zu einer Ausgabe dieser Stücke, Die Fliegen bei geschlossenen Türen und andere las, war ich geradezu entsetzt. Ich hatte geschrieben, gleich unter welchen Umständen, in welcher Lage, der Mensch ist stets frei zu wählen, ob er ein Verräter sein will oder nicht. Als ich das las, habe ich mir gesagt, unfassbar, dass ich das wirklich gesagt habe. Und weiter, heute würde ich den Begriff der Freiheit folgendermaßen formulieren. Freiheit ist jene kleine Bewegung, die aus einem völlig gesellschaftlich bedingten Wesen einen Menschen macht, der nicht in allem das darstellt, was von seinem Bedingtsein herrührt. Das nähert sich also dann auch schon den adornischen Auffassungen in der negativen Dialektik, nicht? Dass Freiheit als Überschreiten von Determinismen, Gesetzmäßigkeiten und so weiter sich darstellt. Allerdings schien dies eher offene Türen bei der Deutung einzurennen und die Determinismuskritik Sartres hat ja auch einiges für sich. Es ist für Sartre ja wichtig, dass wir die Freiheit wollen müssen und wir verfallen dem Determinismus oder gar einem Fatalismus, der übersieht, dass wir es ja sind, die die gesellschaftlichen Verhältnisse produzieren und reproduzieren und da sie auch bei entsprechendem Willen ändern könnten. Nicht individuell, aber kollektiv. Die objektiven Gegebenheiten zwingen nicht das Verhalten auf, sondern nur die Wahl der Ziele, mittels deren Realisierung wir auch das ökonomische Bewegungsgesetz des Kapitals im Prinzip außer Kraft setzen könnten. dessen bloß relativen Determinismus in einen absoluten psychologischen Determinismus zu transformieren, ist ein Entschuldigungsverhalten der Resignierenden und diese Resignation vor sich und anderen rationalisieren. Und jetzt noch mal was aus L'être et non, also das Sein und das Nichts von Sartre.
Der psychologische Determinismus ist, bevor er eine theoretische Konzeption wird, zunächst ein Entschuldigungsverhalten. Er ist ein reflexives Verhalten gegenüber der Angst, er behauptet, dass es in uns antagonistische Kräfte gibt, deren Existenztypus dem der Dinge vergleichbar ist. Er versucht, die Leeren, die uns umgeben, auszufüllen. Die Verbindung der Vergangenheit zur Gegenwart, der Gegenwart zur Zukunft wiederherzustellen. Er versieht uns mit einer Natur, die unsere Handlungen hervorbringt, und er macht aus eben diesen Handlungen Transzendente, erstattet sie mit einer Innertheit und einer Exteriorität aus, die ihnen ihren Grund in anderem als in ihnen selbst zuweisen und die außerordentlich beruhigen, weil sie ein unaufhörliches Spiel von Entschuldigungen konstituieren. Er leugnet diese Transzendenz der menschlichen Realität, die sie in der Angst jenseits ihres eigenen Wesens auftauchen lässt. Indem er uns darauf reduziert, immer nur das zu sein, was wir sind, führt er gleichzeitig die absolute Positivität des An-sich-Seins in uns wieder ein und integriert uns wieder in das Sein. Aber dieser Determinismus als reflexive Abwehr der Angst bietet sich nicht als eine reflexive Intuition dar. Er vermag nichts gegen die Evidenz der Freiheit. Deshalb bietet er sich als Zufluchtsglaube dar, als das ideale Ziel, zu dem wir vor der Angst fliehen können.
Soweit ist die Argumentation auch die der Adornos und anderen dann doch nicht entfernt. Aber wir hören jetzt gleich noch eine Version des Vortrags, wo auch erwähnt wird, dass er aus dem in Wien gehaltenen entspricht, der damals auf der Wiener Konkurrenz in losgetretene Streit der Ideologiekritiker, sei es in Wien, sei es in Berlin oder Hamburg und Freiburg, dürfte sich einer objektiven Antinomie verdanken, bei der dann immer man den Eindruck hat, dass beide gegeneinander Recht haben, aber in Wahrheit sind es die gesellschaftlichen Verhältnisse, die so einen Streit auslösen. Also ich hatte immer den Eindruck, dass Manfred Dahlmann also diesen Streit gar nicht verstand. Weil wenn jemand was gesagt hat, ja, das meine ich doch auch. Also die Einwände hatte er sich selber schon da gemacht. Nicht? Also das war ein... Also ich habe ja da diverse Aufsätze damals in der Bahamas gelesen und mit Sartre-Kritiken und so etwas. Man hat auch immer den Eindruck, ja, na klar, stimmt, meine ich auch. Nicht? Und wenn dann wieder repliziert wird von Manfred, ja, das stimmt ja auch. Nicht? Und wenn so ein Streit entsteht, haben dann sozusagen beide Kontrahenten dann immer doch irgendwie noch ein drittes als Voraussetzung, was noch nicht wirklich eingeholt worden ist. Nicht? Also haben gegeneinander recht, aber in Wahrheit sind es dann doch die gesellschaftlichen Verhältnisse, die so einen Streit dann auslösen. Wir haben ja auch in der Philosophiegeschichte also sehr viele Streitereien, die eigentlich so sich nicht auflösen lässt. Nicht? Der Universalienstreit war im Mittelalter nicht lösbar. Nicht? Allgemeines und Besonderes waren gegeneinander als gleichgültig betrachtet, also als nicht vermittelbar in letzter Instanz. Und dann der platonische Begriffsrealismus und der Nominalismus waren ja Kehrseiten ein und derselben Medaille. Nicht? Der Aristotelische hatte dann so noch einen Vermittlungsversuch dann gemacht. Und diese Dinge, du erinnerst dich da wahrscheinlich auch daran, als Günter Menschings Buch da das Allgemeine und das Besondere erschien, nicht? Da habt ihr euch ja auch darüber dann unterhalten, auch über sein Projekt jetzt zu Abelard, nicht? Einem bekannten Nominalisten. Nicht?
Ja, also ich denke, ich habe die Diskussion damals nicht so verfolgt, nicht so intensiv verfolgt wie du. Aber ich würde vorschlagen, dass wir einfach nochmal diesen Freiheitsbegriff von Sartre dann aufgreifen, weil sich daran, glaube ich, auch zeigen lässt, worin dieser Streit möglicherweise gründet. Wenn man nämlich sagt, unter diesem Freiheitsbegriff liegt ja philosophiegeschichtlich auch zugrunde, einerseits könnte man sagen, die Bestimmung bei Kant, wie ist Freiheit überhaupt zu denken, und dann der Freiheitsbegriff, wie er von Hegel formuliert wird, als eine implizite Kritik an Kant. Und damit hängt wiederum zusammen die Bedeutung des Begriffs des Willens. Aber vielleicht sollten wir dann erstmal Manfred hören dazu, wie er es darstellt, um darauf nochmal zurückzukommen.
Ja, ich überlege gerade nochmal. Ja, genau, das ist das, was ich suche. Ich hatte mal selbst eine Einführung in Sartre gehalten und das endete dann mit einem Marcuse-Zitat und das ist ja das, was Manfred da im Hinterkopf auch hatte, nicht? Und wollte Adorno und Marcuse, haben sie alle von Marcuse die Urteile übernommen, wollte das kritisieren. Das wird in dem Vortrag, den wir gleich hören werden, dann auch deutlich. Also da, das ist Herbert Marcuse, Existenzialismus in Kultur und Gesellschaft. Nun aber erkennt er die Tatsache an, dass die Existenz des Menschen in der empirischen Wirklichkeit auf eine solche Weise organisiert ist, dass seine Freiheit völlig entfremdet ist und dass nichts als eine revolutionäre Veränderung in der Struktur der Gesellschaft die Entfaltung seiner Freiheit wiederherstellen kann. Wenn das wahr ist, wenn durch die Organisation der Gesellschaft die Freiheit des Menschen in solchen Ausmaße entfremdet sein kann, dass sie fast zu existieren aufhört, dann ist menschliche Freiheit wesentlich nicht durch die Struktur des für sich bestimmt, also das, was man meistens Subjekt nennt, also Sartre nennt das für sich, sondern durch die spezifischen historischen Kräfte, welche die menschliche Gesellschaft formen. Also da sind wir mitten in der Problematik und mir scheint, also dass Manfred Dahlmann da sozusagen ins Wespennest gestochen hat, nicht im gewissen Sinne. Da hat er einen Punkt entdeckt, dass in dem gesamten westlichen Marxismus nicht so ganz ausgetragen werden konnte. Adorno neigte ja dazu, auch sogar noch die objektiven Antinomien dann zu reflektieren. Nicht? Das macht ihn zu eigentlich dem stärksten Kritiker jetzt der Entfremdung der Freiheit. Nicht? Aber jetzt gucke ich mir doch mal hier an. Da haben wir das. Das ist also, der Vortrag heißt also Autonomie und Kapitalsouveränität. Kapitalsouveränität, das ist ein Begriff, den wir wahrscheinlich nicht so oft hören. Es hängt zusammen mit der Aneignung politischer Theorie durch Manfred Dahlmann. Also anlässlich eines Vortrags über Carl Schmitt hatten wir uns da in der Diskussion darüber ausgelassen, nicht? Also Souveränität des Staates hat eine Entsprechung bei der Souveränität des Kapitals als eines Systems, nicht? Als eines sich selbst reproduzierendes Systems, das sagen ja die einzelnen Subjekte bestimmt, während auch die einzelne Subjekte das Ganze bestimmen und so an die Souveränität bilden. Das ist jetzt nicht dieser Rousseau'sche Begriff der Volkssouveränität oder so etwas, sondern eher der Schmidt'sche, also oder der Schmidt nachempfunden, ohne jetzt diese dezisionistischen Elemente. Auch Sartre auf den Dezisionisten zu reduzieren, das hatte Manfred da ja auch in diesem Zusammenhang kritisiert.